dich euch einladen, ganz herzlich zu den nächsten Veranstaltungen. Ich schaue immer in die Zukunft, denn bald haben wir Weihnachten, Leute. Bald ist Silvester. Bald ist wieder neues Jahr. Bald gehen wir wieder in eine ganz neue Zeit, nicht nur urmäßig, sondern auch datummäßig. So, aber zuerst einmal, ich lade dich ganz herzlich ein für Mittwoch. Mittwoch wird das Thema sein, lebe in der Fülle Gottes. Wie macht man das? Wie lebt man in der Fülle Gottes? Im Reichtum Gottes, im Vermögen Gottes, wie lebt man da? So, da werde ich ein paar Geheimnisse sagen. Weißt du, wir leben schon fertig vorbereitete Werke. Der Herr hat alles schon für dich gemacht. Im Angesicht deiner Feinde, deiner Widersacher hat er schon den Tisch gedeckt. Du musst nur kommen und dich bedienen. Wenn du hungrig nach Hause gehst, bist du selber schuld. Wenn du nichts mitnimmst, bist du selber schuld. Also es liegt an dir. Am Freitag wird das Thema sein, Gott hält, was er verspricht. Und Samstag wird das Thema sein, gib der Furcht keinen Raum. Ich werde gegen die Angsthasen predigen oder für die Angsthasen predigen, die sich fürchten, schafft man es nicht, geht es nicht. Ich möchte dir Mut und Kühnheit weitergeben durch die Gnade Gottes. Dann am Sonntag, so Gott will und wir leben, wir wissen nicht, was da passiert, es könnte ja die Entrückung stattfinden. Und wir treffen uns alle im Himmel. Das wäre doch fantastisch, oder? Oh, Halleluja. So, aber trotzdem, wir müssen planen. Und ich kündige auch an für Sonntag. Gott will dich gebrauchen, jeden Einzelnen. Gott will dich gebrauchen, mich, uns alle. Und zwar in kleinen Dingen. Weißt du, durch ein gutes Wort, durch ein Handzeichen, unsere Stimme. Da wird mal abgestimmt. Weißt du, wenn es irgendwo abgestimmt wird, wer ist dafür, wer ist dagegen, schon Handstrecken sagt sehr viel. Und das zählt manchmal, ob eine Regierung fällt oder bleibt, ein Handzeichen. So, Gott will dich gebrauchen für große und kleine Dinge. Oder wie einen Gideon. Was hast du in deiner Hand? Was habt ihr überhaupt noch? Leere Krüge, ein paar Fackeln und ein Blashorn. Und das gebraucht Gott und benutzt Gott zu seiner Verherrlichung. Und er schlägt da eine Riesenarmee in Flucht. Heute ist das Thema und ist eine Einleitung schon für die anderen Themen. Du bekommst, was du erwartest. Wenn du nichts erwartest, wirst du auch nichts bekommen. Das gebe ich dir schriftlich. Das garantiere ich dir. Es liegt also an dir. Weißt du, viele Leute gehen nur im Supermarkt, Gott segne die Ex-DDR-Leute. Aber wie die Ex-DDR-Leute, die gehen nur und sie gucken, was sie im Supermarkt haben. Da schieben sie den Wagen zu, war das also, was wir erlebt haben. Und sie wollen nur gucken, wie viel Brotsorten es gibt und was, dass das alles so in Hülle und Fülle ist. Die wollten nur gucken. Geschwister, wir sind nicht auf dieser Welt zum Gucken. Wir sind hier auf dieser Welt zum Arbeiten. Wir sind in dieser Welt zum Einnehmen. Wir sind in dieser Welt, ja, uns zu bedienen. Und das nicht kleinlich. In meiner Bibel heißt es in Jeremia Buch, beim Propheten Jeremia, mach deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Mach deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Also Gott will, dass du deinen Mund weit aufmachst. Kindern sagt man am Tisch, benehmt euch anständig. Da isst man nicht große Bissen, aber bei dem lieben Gott, du weißt nicht, ob es morgen noch was gibt. Heute ist der Tag des Heils. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Was sind deine Erwartungen? Was erwartest du eigentlich vom Tag, als du heute Morgen aufgestanden bist? Was hast du erwartet? Was hast du erwartet fürs neue Lebensjahr? Was erwartest du für diese kommende neue Woche? Jesus sagt einmal, und nicht nur einmal, sondern immer wieder, nach deinem Glauben geschehe es. Was du glaubst, das wird passieren. Das wird geschehen. Unser Glaube ist immer groß und stark, auch wenn sie manchmal ganz klein ist. Was erwartest du? Auch wenn du nichts erwartest, das ist ein Kleinglaube. Und ich werde heute über Kleinglauben, Großglauben und welchen Glauben auch immer sprechen. Die Bibel sagt, wenn dein Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, du wirst sogar Berge versetzen. Kannst du dir das vorstellen? Dass du als Mann oder Frau, ein einfacher Mensch, ohne Planierraupe, du versetzt Berge in dem Namen Jesu. Und dann gehst du durch. Du musst gehen. Du musst natürlich nur glauben. Kannst du glauben? Willst du glauben? Willst du den Berg überhaupt weghaben? Oder denkst schon im Voraus, das habe ich schon gleich gewusst, der Berg wird nicht weggehen. So. Oft ist unser Glaube nur so groß wie ein Samenkorn, aber kann große Dinge bewirken. Wir sollten nur Glauben haben. Und die Kraft ist im Samenkorn. Nicht außerhalb vom Samenkorn, sondern in dem kleinen Samenkorn ist die ganze Energie, die ganze Kraft, die ganzen Gesetze, die ganze DNA und Genen und was weiß ich alles. Im Leben gibt es verschiedene Lebensabschnitte und ich werde heute über einige Lebensabschnitte predigen, die wir durchmachen. Viele Menschen glauben, einmal bekehrt, immer bekehrt. Nein, das ist ein Prozess. Und im Leben gibt es Höhen und Tiefen. Im Leben gibt es also Ebbe und Flut. Und manchmal, je nördlicher du kommst, desto größer ist die Ebbe. Als ich in Schottland oben war, habe ich gedacht, ich sehe nicht richtig. Da liegen die Schiffe alle auf Seite. Das ist Ebbe. Und am Mittag oder Nachmittag stehen sie wieder im Wasser. Und kann mal wieder aus dem Hafen rausfahren. Ebbe und Flut. Und die Ebbe ist dort oben, war es um die 17 Meter. Also das Wasser, die Wasserschwankung. Das Leben ist voller Wechselfälle. Also es ist nicht Eintagsfliege oder Eintagsereignis. Nur ein Urknall und da ist alles entstanden. Weißt du, das ist ein Prozess. Auch wenn es einen Urknall gegeben hätte, es ist ein Prozess, eine Entwicklung. Jahrtausende, Jahrmillionen, Jahrmilliarden, Lichtjahre. Ein Prozess, auch das christliche Leben. Ein Abschnitt geht zu Ende und das nächste kommt jetzt. Etwas löst sich auf und es beginnt was Neues. Und das ist immer wieder, es ist vergänglich und zukünftig. Immer wieder, es kommt und geht. Etwas Neues entsteht und das Alte muss gehen wieder. Und das lassen wir zurück, das vergessen wir. Während das eine geht, kommt es von der anderen Seite wieder etwas ganz Neues auf einen zu. Neues Leben, neuer Lebensmut, neue Kraft. Während du das eine loslässt und sagst, es reicht, das habe ich genug, kommt wieder was anderes. Neue Chancen, neue Möglichkeiten. Ich möchte aus Lukas Kapitel 8 von Vers 13 und dann die folgenden Verse, da ist die Rede von diesem vierfältigen Acker. Und ich möchte dieses Gleichnis Jesu, dieses sehr kompliziertes Gleichnis, dass die Jünger fragten, ja Meister, wir verstehen das nicht, obwohl es wirklich sehr einfach ist, aber da steckt ein Geheimnis hinter diesem Gleichnis, eine Botschaft. Und ich möchte versuchen, so weit wie möglich in die Tiefe des Wortes Gottes hineinzugehen und zu erklären, was heißt das vierfältige Acker, was ist da gemeint? Wer ist da gemeint? Meint man nur die Leute, die das Evangelium hören, so evangelistisch? Ja, die einen kapieren es, die anderen empfangen ganz schnell und dann lassen sie wieder los. Dann bei den anderen kommen Schwierigkeiten, da wird alles erstickt. Und bei den anderen werden die Vögel alles wegpicken. Heißt es das für die verschiedenen Leute, Charaktere, Temperamente? Jesus erklärt dieses Gleichnis von Seemann seinen Jüngern extra und sind eigentlich mehrere Szenen. Und das ist, das bist du, das bin ich, dieser Boden. Der Same ist das Wort Gottes, da gibt es keine Diskussion. Das ist die Botschaft. Aber wie ist unser Herz? Zuerst einmal, da wird ausgesät, da nehmen wir mit Freuden auf. Wir kennen Gott, lieben Gott, Halleluja, ich bin erlöst. Und so sehe ich viele, die aus dem Wasser raussteigen nach der Taufe, so stehen sie, ich bin erlöst. Nach 3 Wochen ist wieder alles futsch. Da kommen Schwierigkeiten, kommen Sorgen, kommen Ängste. So, und hier ist ein Prozess der Reife. Der Boden wird lockerer und lockerer und lockerer und am Schluss bringt es hundertfältig Frucht. Lass uns das Ding mal ein bisschen angucken. Das Gleiche ist, das Jesus erzählt und den Jüngern extra auslegt. Es gibt viele Menschen, die sehen nur das Oberflächliche, das Vordergründliche, aber Gott möchte, dass wir in die Tiefe hineingehen. Es geht um die Reife. Die erste Akt oder die erste Szene, da wird das Wort Gottes reichlich ausgestreut in einer Predigt. Das hörst du einmal und hast gehört, wirst ergriffen, sagst, ja Herr, wenn ich nach Hause komme, wird sofort gemacht. Und du bist noch nicht zu Hause, hast schon alles vergessen. Jetzt seid ihr nicht so manchmal? Da sagst du, was hat er noch heute überhaupt gepredigt? War ich nicht im Gottesdienst? So, was auf dem Weg fällt, das raubt der Teufel ganz leicht und ganz schnell weg einem. Der Teufel will nicht, dass du die gute Nachricht hörst. Er will nicht, dass du das behältst und dafür sorgt, dass du nicht behältst. Da bist du noch nicht einmal um die Ecke hier am Ausgang, da wird alles zerredet. Da redet man über den und jenen und was weiß ich. Und da ist das Wort zerredet. So, der Teufel sorgt dafür. Dann bei den anderen, das ist auf dem felsigen Boden, das fällt. Da kann das Wort Gottes keine Wurzel schlagen, aber das Wort Gottes will Wurzel schlagen. Deshalb in jeder Predigt hat Gott was vor mit einem. Das ist dieses Bild, das ich ganz schnell rüberbringen möchte mit Gottes Hilfe. Da der Herr will etwas rüberbringen und das ist, dass das Wort hängen bleibt. Bei vielen bleibt es nicht hängen. Da geht's hier rein und da wieder raus. So zickzack. Bei den anderen, da geht es auf und sagt, oh Herr, du hast kräftig, mächtig geredet. Und Gott redet zu allen Menschen, 2-, 3-mal oder 4-mal oder 30-mal. Aber nicht immer bleibt was hängen. bis es endlich hundertfältig Frucht bringt. Und deshalb, du musst öfters in den Gottesdienst kommen. Das reicht nicht aus, dass du einmal in der Predigt warst. Gott will immer wieder seinen Samen so ausstreuen. Immer wieder, immer wieder. Bei den anderen, das fällt im Dornengestrüpp und es braucht lange Zeit, bis es aufgeht, aber dann geht es auf, aber das sind die Dornen, die ersticken alles. Der Same unter den Dornen. Wie oft du kommst nach Hause oder bist schon im Gottesdienst und sagst, oh, wie soll ich meine Miete bezahlen? Stromrechnung kommt auch jetzt die Woche. Und jetzt, ja, was kaufen wir ein? Und wo, was essen wir, was ziehen wir uns an? Das sind die Sorgen des Alltags. Und ist auch wieder alles zerrieben, aber Gott hat einen Plan mit unserem Leben. Gott will was erreichen mit diesem Samenkorn. Und in jedem Samenkorn ist fast das Gleiche drin. Gleicher Inhalt, gleiche Kraft, gleiche Energie, gleicher Plan. So. Und das erstickt. Sie hören die gute Nachricht, aber dann kommen die Sorgen, dann musst du arbeiten, dann ist der böse Chef dahinter und dann musst du Leistung bringen, Leistung, Leistung, Leistung. Du weißt ja, was so in der Firma alles abläuft. Schnell, schnell, schnell. Da werden noch welche entlassen und du musst für die Entlassung auch noch arbeiten. Ich weiß, das ist furchtbar. Ich habe zeitlang Akkorde gearbeitet in einer Metallfirma und da standen sie mit der Stoppuhr da und wollten sehen, wie schnell du arbeitest. Und die haben gesagt, der Vorgänger hat schneller gearbeitet wie sie. Verstehst? Und dann musst du noch mal schneller machen, noch einen Gang reinlegen. Ich weiß, wie schlimm das ist draußen. Ich komme ja nicht vom Himmel. Ich komme aus der Welt, draußen. Ich habe das alles durchlebt und experimentiert. Und dann kommt Vergnügen, dann kommt ja der Alltag, dann kommen die Feiern. Und jetzt guck mal, das Wort Gottes wird ausgestreut. Aber dann eine Adventsfeier nach der anderen, eine Weihnachtsfeier nach der anderen, dann kommt Silvester noch, dann kommt Tauftag, dann kommt, was weiß ich, alles Mögliche noch, Namenstag, Geburtstag. Und es wird, da kommst du gar nicht mehr zur Ruhe, zur Sammlung, dass es Wurzeln schlagen kann. Weißt du, so ist es. Unser Leben geschieht so in dieser Art und Weise. Aber Gott spricht noch einmal. Einige haben heute Urlaub. Und die genießen ihren Urlaub. Und dürfen die Zeit sich frei nehmen und sagen, jetzt werde ich mich im Schaukelstuhl setzen und jetzt werde ich die Tage genießen, die freien Tage, die paar freien Tage im Jahr überhaupt. Gott wartet, dass wir reife Frucht bringen. Aus dem, was wir hören, sehen und erleben. Sie sind zuerst gesegnet, glücklich, Feuer und Flamme, begeistert. Doch dann alles erstickt, kommt nicht hoch. Dieser Keimling kann sich nicht durchsetzen. Es kommt nicht zum Fruchtansatz. Da wird alles erstickt durch irgendwelche Probleme, mit denen wir uns beschäftigen, mit manchem Kümmerlein, mit manchem Stress. Wir werden gestresst und der Teufel versteht dich, in Stress zu bringen. Hetze, das ist ein Werk des Satans, dass wir gehetzt werden von einem Termin zum anderen. Hast du sowas nicht? Kennst du nicht sowas? Dass man mit der Stoppuhr hinter dir herläuft? Und da kannst du auch keine Frucht bringen, wenn du gehetzt wirst. Gott wirkt in der Ruhe. Frucht gibt es erst, wenn die ganzen Prozesse durchgelaufen sind. 30-fältig, 4-fältig, da ist schon ein bisschen Hoffnung. Da sieht man also, da geht schon was auf, da passiert was. Da verändert sich in deinem Leben etwas. Da wird es grün. Aber ist noch nicht so weit. Es ist ein langer Weg bis zum Abschluss, vom Urknall, von der Bekehrung, von der Wende. Da ist ein ganz langer Weg. Man redet von blühenden Landschaften, aber da siehst du nicht viel davon, von diesen blühenden Landschaften. Das braucht seine Zeit, bis die Landschaften blühen. Und dann, die Blüte ist nicht alles. Was der liebe Gott will, ist Frucht, nicht nur schöne Blüte. Da in Werde, wenn dann die Kirschen blühen, ist herrlich. Da fahren alle raus und gucken, aber davon wirst du nicht satt von der Blüte. Der Herr will Frucht haben. Und es geht also nicht um den Samen. Der Same ist gut, ist richtig. Der Boden ist zu hart. Der Boden ist zu hart. Das Umfeld ist okay. Ja, ein paar Gestrüppe, ein paar Vögel sind da. Und dann die Leute, die dann rüberlaufen und alles zertreten. Lukas Kapitel 8, Vers 13. Das, was auf dem felsigen Boden fiel, die Leute hören die Botschaft, nehmen es mit Freuden an. Da sind wir in der zweiten Stufe, dritten Stufe schon. Also wir nehmen das Wort Gottes mit Freude an. Heute hat er scharf gepredigt. Weißt du, manchmal sind wir so, wir können Steine schlucken als Christen. So ist unser Magen so hart. Wir können alles vertragen. Und also was die Christen manchmal so ertragen können an fester Speise. Aber das wirkt gar nicht, da bringt es keine Frucht. Aber da heißt es, Und dann lese ich hier weiter, aber sie sind Menschen ohne Wurzeln. Da fehlt es an Wurzeln. Und das möchte ich heute ganz besonders betonen. Die, die auf dem Weg fielen, die hatten keine Wurzeln. Die, die auf der Steinige fielen, hatten keine Wurzeln. Oder nicht richtig, nur ein bisschen so kleine Ansätze von Wurzeln. Wir müssen Bibel lesen, mehr beten, in die Gemeinde gehen. Aber sie sind nicht in der Tiefe gegangen. Und da heißt es aber, sie sind Menschen ohne Wurzeln. Eine Zeit lang halten sie sich an die Botschaft, aber wenn dann die Probe kommt, die Prüfungen, der Test kommt und so weiter, da fallen sie durch. Hartes Urteil. Menschen ohne Wurzel. Menschen, ohne dass sie von Gott was aufnehmen. Und das Geheimnis einer Pflanze ist, sie lebt aus der Tiefe, aus den Wurzeln, aus dem Tiefgang. Wurzeln sind lebenswichtig. Ohne Wurzeln können wir Christen nicht existieren. Und das ist, was der liebe Gott will, dass du Wurzeln hast, geistliche Wurzeln. Und da muss jeder Samling für sich selber sorgen, dass es Wurzeln lässt und schlägt und in die Tiefe geht. Eine Pflanze ohne Wurzeln wird niemals Frucht tragen. Ein Christ ohne Wurzeln wird keine Frucht tragen. Und das gilt für uns Menschen genauso wie für die Pflanzen. Ohne Wurzeln, man kann noch so nett sein und noch so keep smiling und so glücklich und so liebenswürdig und noch so talentiert sein. Wenn man keine Wurzel hat, bringt man keine Frucht. Wurzeln gehen in die Tiefe, nicht in die Höhe. Viele sind falsch aufgestanden eigentlich. Viele Christen, und ich möchte über die Wurzeln sprechen, viele Christen sind entwurzelt. Wenn du sie genau anguckst, keine Familie, keine Heimat, kein Volk. Wenn ich frage, wo gehörst du hin? Ich bin ein Europäer. Nein, du könntest Schwabe sein, Bayer sein, Schotte, Ostfriese oder sonst noch was. Was bist du eigentlich? Wo sind deine Wurzeln? Da fangen wir eigentlich an. Wo sind deine Wurzeln? In den Bergen, im Flachland, vom Meer her? Viele leben in zerstörten Verhältnissen oder gestörten. Sie haben keinen Rückhalt, wo sie sich zurückziehen können. Die Wurzeln sind so, die natürlichen Wurzeln sind schon wichtig für den Menschen. Und noch die geistlichen viel wichtiger. Wenn er keine Wurzeln hat, wird er auch nichts bringen. Wird keine Frucht wachsen, sich entwickeln. Weißt du, viele Christen sind enttäuscht. Ich habe mich so bemüht, ich bete, aber du hast keine Wurzeln. Wo sind deine Wurzeln? Vielleicht ist das alles nur eine religiöse Attrappe, eine Imitation. Wir machen viel, aber keine Wurzel da. Wir können alle Voraussetzungen haben. Der Same hat alle Voraussetzungen. Das Umfeld, Wetter ist gut, alles ist okay, aber es ist keine Möglichkeit, um Wurzel zu schlagen. Die Sonne scheint, Wasser gibt es genug, Wetter ist okay. Aber ohne Wurzeln kann die Pflanze nicht existieren. Der Mensch ist ein soziales Wesen und er braucht einander. Wir brauchen einander. Wir kommen ohne einander nicht aus. Du brauchst die Familie, aber du brauchst auch die Gemeinde, Bruder, Schwester. Ohne der Gemeinde, da lässt man die Wurzeln. Wo bist du verwurzelt? In der Gemeinde, wie sind da deine Wurzeln? Wo ziehst du die Kraft? Ja, da kommen die Leute, die ziehen dann den anderen die Kraft ab. Die denken, die können sich da was absahnen. Nein, dann versuchen sie einander die Kraft abzunehmen. Und ich möchte das haben, was der hat. Und die Freude, die er hat. Und die Begeisterung, die er hat. Nein, die kannst du haben, wenn du selber zum Heiland gehst. Und selbst in die Tiefe gehst. Und Wurzeln schlägt man in die Tiefe. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, hat der liebe Gott schon im Paradies gesagt. Immer wenn du allein bist, ich sage dir ein Geheimnis, kommt immer der Teufel. Der stiehlt bei dir, lügt dich an, bringt dich ins Verderben. Immer wenn du allein bist, und es ist gefährlich, allein zu sein, du brauchst jemanden in deiner Nähe. Einsame Menschen sind schutzlose Menschen, sind unproduktiv und haben keine Wurzeln. Du brauchst den anderen, dass du siehst, der geht noch tiefer. Ja, ich will auch noch tiefer. So wie wir in der Höhe wetteifern, so sollten wir und dürfen wir auch in die Tiefe wetteifern. Guck mal, aber der ist schon einen halben Meter tiefer wie ich. Der hat schon mehr mit Gott erlebt. Der hat schon mehr mit dem Herrn erfahren. Nicht nur in der Höhe, sondern in die Tiefe. Und das ist unsichtbar. Wurzeln sind unsichtbar. Das ist das unsichtbare, verborgene Leben eines Menschen. Wir mögen gute Erfahrungen haben und Hoffnungen und Träume und Visionen, aber geht es in die Tiefe? Wir können also gute Veranlagungen haben. In einem Samenkorn steckt alles drin. Ein ganzer Kastanienwald ist in so einer Kastanie drin. Aber Was nützt die ganze Begabung? Was nützen die ganzen Talente? Was nützt der gute Wille? Was nützt die schöne Umgebung, der Weitblick und alles, was so ist, wenn wir keine Wurzeln schlagen und die Vögel vorbeifliegen und pssst, sind schon wieder weg, weil es noch keine Wurzeln da sind. Ohne Wurzeln können wir nicht überleben. Und es geht zum Überleben, Brüder, Schwestern. Softies überleben nicht. Die werden nicht überleben. So, ach, das, ich muss in die Tiefe gehen, ich muss mich anstrengen, ich muss mich eingraben. Weißt du, in der Höhe schießt man von selber. Aber in der Tiefe, da musst du buddeln, wie ein Maulwurf. Ja, in der Tiefe musst du buddeln. Und unsere Gesellschaft besteht fast nur aus Softies, Weichlinge, Feiglinge. Weißt du, immer zurückweichen, sobald irgendwo eine Schwierigkeit auftritt, da zieht man sich zurück. Gerade das ist nämlich, gerade die Schwierigkeiten durchstehen, durchmachen, durchhalten, nicht weglaufen. Und das ist so, wie man in die Tiefe kommt. Krankheit ausheilen, Sorgen verarbeiten, Probleme in den Griff kriegen. Das ist, wie man Wurzeln schlägt. Eine Sache zu Ende bringt und nicht nur einfach hinschmeißt und sagt, komm, nach mir die Sinnflut. Das sind die Softies. Und die wundern sich nachher, ja, aus mir, ich bin schon so lange Christ, aber ich bin nicht weitergekommen. Ich trete immer auf der Stelle. In die Tiefe kriegen. Die Probleme, die Gott auf dein Leben zukommen lässt, dir packen und vermengen oder was weiß ich, wie auch durchbutteln. Das Reich Gottes leidet Gewalt, sagt die Bibel. Und die Gewalt anwenden, die reißen es an sich. Deshalb heißt es in der Bibel, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und so wird euch solches alles zufallen. Das Reich Gottes leidet Gewalt. Da musst du dich anstrengen, in die Tiefe zu gehen. Ich kann so einen Wurzeltrieb ganz gut verstehen. Es kostet Energie und Kraft, runter. Abzunehmen und abzusteigen. Und das ist im Minus. Weißt du, alle möchten im Plus sein. Aber wer möchte im Minus sein? Und die meisten glauben, das Negative, das hat der Teufel geschaffen. Nein, Gott hat alles geschaffen, das Gute und das Schlechte. Das müssen wir nur verstehen und begreifen. Auch das Negative. Viele Menschen glauben, Gott hat nur das Schöne, das Herrliche, das Himmlische, das Göttliche. Nein, und Gott hat sogar die ganzen Schätze in der Erde vergraben. Was glaubst du, wie viel Gold und wie viel Öl und wie viel Reichtum in der Erde denn steckt? Die meisten, die nur drüber laufen und sagen, ich weiß nicht, wovon die da reden. Weißt du, aber fang an zu graben und du wirst auf Kohle stoßen und du wirst auf Sieg stoßen und du wirst auf Herrlichkeit stoßen, auf Diamanten. Philipper Kapitel 2, Vers 12. Also, meine Lieben, und das ist nichts für Schlafmützen, das Reich Gottes ist nichts für Schlafmützen und Softies. Und gestern habe ich über den Durchbruch gesprochen. Du brauchst den Durchbruch Gottes in deinem Leben, sonst drehst du dich im Kreis. Also, meine Lieben, das gilt für die Berliner und für die, die hier heute Morgen das Wort Gottes hören. Also, meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffe, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Naja, weißt du, was Furcht ist? Gott, komme ich durch, schaffe ich, geht's, wird's gehen, wird's nicht gehen, klappt es? Du steigst in die Arena ein und dann siehst du lauter Monster, die dir entgegentreten. Und jetzt musst du mit diesen Monstern aufnehmen. Und dann Psalm, Kapitel 2, 2. Psalm, Vers 11. Diene dem Herrn mit Furcht und küsst den König mit Zittern. Gott mit Zittern küssen, Gott mit Zittern begegnen. Nicht, ich habe ein Recht. Weißt du, mit Zittern, mit Ehrfurcht. Ich werde ja in den nächsten Tagen gegen die Angst predigen. Die Angst ist ganz was anderes. Menschen, die keine Gottesfurcht haben, die haben vor allem Angst. Aber wenn du Gottesfurcht hast und vor dem Herrn zitterst und weißt, Gott ist ein verzehrend Feuer, wer kann überhaupt selig werden? Verkaufe alles, was du hast. Du siehst, das geht in die Tiefe. Der Markus wäre nie Markus geworden, wenn er das nicht getan hätte, was der Heiland von ihm gefordert hat. Das geht nicht auf dem ersten Anhieb. Markus war dieser reiche Jüngling, wenn wir aufmerksam die Bibel studieren. Markus kommt zu Jesus. Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben habe? Jesus sagt, halte die Gebote. Dann sagt er, ich habe schon alles gehalten. Ich halte die Gebote, Vater, Mutter, Ehren und. Und dann sieht er diese Fingerringe da, was er da vergoldet überall ist. Und dann sagt er, dann verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen und folge mir nach. Und er ging traurig davon. Jahre später, einige Jahre später, ist es soweit. Und deshalb, du bist auch nicht auf Anhieb sofort bereit, in die Mission zu gehen. Du bist auch nicht sofort bereit, auf Anhieb auf die Plattform zu gehen und für den Herrn zu dienen. Es vergeht Zeit bis zu Gottdienst. Und da ist dieser vierfältige Acker ein Beispiel. Und dieser Jüngling geht nach Hause, dieser Markus. Seine Mutter stirbt. Wahrscheinlich er war der einzige Erbe, hat aber ein riesiges Haus am Sionsberg, wo Davids Grab war und dergleichen. Und später stellte das alles der Gemeinde zur Verfügung. Das war der obere Söller, das war der Saal, dieser Gemeindezentrum, wo sich die Gemeinde später versammelte. Da war die Gemeinde zusammen, das war das Zentrum. Aber zuerst einmal ist ein großer Kampf gewesen. Und Markus ist natürlich als feines Büble, softig gewesen, auch so einer. Weißt du, als Paulus dann schneller ging, das ging ihm zu schnell. Und da hat der Paulus sogar noch Krach gehabt, mitbekommen für seinen Bruder mit seinem Barnabas. Ja, guck mal, warum nimmst du nicht Markus nicht mit? Warum entlässt du ihn? Dem waren die Berge zu steil. Du siehst, er war Weichling, er war ein verwöhnter Bub, aber er war ein Segen. Er musste lernen, Stück für Stück Gott zu dienen. Stück für Stück, ging nicht auf Anhieb. Und dann schreibt Paulus, nachdem er viele Jahre vergehen, und bringt mir Markus. Markus ist mir ein großer Segen gewesen. Markus war derjenige, der Petrus begleitet hat, die Geschichte über Petrus geschrieben hat. Markus, der das Evangelium geschrieben hat. Später ist er ein Diener Gottes geworden. Aber das nicht von heute auf morgen, Leute. Und wir glauben immer, das geht ganz schnell. Der Herr begegnet mir, der Herr ruft mich und sagt, komm, folg mir nach. Nein. Bis du dich von allem gelöst hast, vergehen Jahre, Jahrzehnte, bis du reif bist, küsst seine Füße mit Zittern. Reich Gottes ist nicht Schlaraffenland. Es geschieht nicht ohne unser Dazutun. Das Reich Gottes ist knallharte Knochenarbeit. Das ist das Reich Gottes. Viele haben eine ganz falsche Vorstellung vom Himmel. Der Heiland macht es schon. Der Heiland macht es schon. Nein, der Heiland sagt dir, was du zu machen hast. Das ist der Fall. Er sagt dir, was du zu machen hast. Er macht das nicht. Du machst es. Du bist der Mann, die Frau. Und ich möchte gerade David hier kurz anschneiden. Weißt du, es reicht nicht nur, Herr, Herr zu rufen. Und wir lieben Jesus. Sei Täter des Wortes. Hier David, er liebt Gott. Als er noch junger Mann war, er war bereit, für den Herrn zu sein und dem Herrn zu dienen. Und in der ganzen Zeit, wo er da auf der Weide ist mit seinen Schafen, singt er, dichtet Psalmen, schreibt Gedichte, Poesie, Tagebuch und sonst noch was, da dichtet er. David muss zuerst mal zu seiner Bestimmung kommen und seine Berufung erreichen für seine Zukunft und fit und reif gemacht werden dazu. Ja, ich habe eine große Berufung, dem Herrn zu dienen. Vielleicht werde ich mal König. Und jeder will irgendwann mal König werden, wenn noch jung und klein ist. Und so weiter. Aber David muss lernen, er muss zubereitet werden. Und dann passiert es. Weißt du, die Salbung. Viele denken nur, die Salbung ist A und O. Wenn ich nur gesalbt bin, dann läuft alles. Vergiss es. Du bist noch lange nicht richtig in Form, in der richtigen Verfassung. Du wirst eigentlich gar nicht zur Salbung eingeladen. David wurde gar nicht eingeladen zur Salbung. Als da ein König gesalbt werden sollte, da ist er gar nicht eingeladen gewesen. Weißt du, der Geist war willig. Aber das Fleisch war schwach. Ich kann mir vorstellen, wie das gewurmt hat. Alle laden sie ein und mich übersehen sie. Mich lassen sie aus. Hier beginnt schon die Reife. Das ist, was die Vögel auf dem Weg alles abpicken. Er war gesalbt zum König, gesalbt zum Regieren. Er war vorgesehen für was Großes, aber noch lange nicht befähigt. Er war gesalbt. Und deshalb, wir sind auch für was Großes bestimmt, berufen. Aber wir sind noch nicht befähigt. Da muss eine gewisse Reife noch in unserem Leben passieren. Gott hat ihn als einen seiner Mitarbeiter eingestellt und angenommen. Weißt du, eingestellt ist noch nicht, dass man an dem Platz ist, wo man sein sollte. Da wirst du zuerst mal eingearbeitet, eingeschult und erwiesen. Und dann langsam, so Stück für Stück arbeitest du dich ein und dann bist du wieder Meister. Da arbeitet er, der Heilige Geist, dir zuerst mal was vor. Die Salbung ist nur die Einstellung. Und damit fängt das alles an. Die ist wichtig, ist unerlässlich. Aber es ist noch nicht die Vollendung, ihr Lieben. Die Salbung ist nicht die Vollendung. Gott liest zu, dass David vergessen wird. Und genau das passiert bei den Christen. Und wenn das nicht freiwillig passiert, dann sagt Gott, geh und verbirg dich am Bach, wie der Elia. Versteck dich. wenn das nicht freiwillig geschieht. Und deshalb vergessen. David wurde vergessen von seinem Vater, vergessen von seiner Mutter, vergessen von seinen Brüdern. Und das ist die Feuerprobe für einen Menschen. Bevor er gesalbt wurde, wurde er abgelehnt. Also der nicht, da kommt gar nicht in Frage. Also die meisten Leute geben kein Pfifferling für dich. Und Gott will sehen, und deshalb, wie wird man reif? Und wie schlägt man Wurzeln? Wie geht man mit Ablehnung um? Mit Zurückweisung? Mit Verachtung? Sag, du pass auf die Schafe ruhig auf. Das ist das Beste für dich. Weißt du, das kannst du, aber das andere ist, das ist so hoch für dich. David, bleib, wo du bist. Wie geht man mit Übersehen und Vergessenwerden um? Kriegt man da Depressionen womöglich? Zieht es einen ganz runter und sagt, also ich bin Schrott, Alteisen, Dreck, mich will niemand haben. Wie geht man mit Dingen um, wenn man nicht beachtet wird, wenn man ignoriert wird? Das ist, wie man die Wurzeln in die Tiefe schlägt. Herr, ich hab nur dich, komm, lass doch die machen, was die wollen. Verstehst du, was das ist, was das heißt? Wie geht man mit Verachtung um? Wer zu großer Ehre kommen soll eines Tages, dann musst du erstmal ganz tief unten, da wo die Ehre fundiert ist. Da musst du erstmal durch den Dreck gezogen werden, vergessen werden, verlassen werden. Ehre beginnt immer mit Ablehnung, mit Verachtung, mit Kritik. Ist genau das Gegenteil als das, was du denkst. König sein, das wäre fantastisch. Der vierfältige Acker. Das ist die Botschaft, die ich rüberbringen möchte, liebe Geschwister. Was erwartest du von deinem Leben? Erwartest du jetzt bin ich mit dem Heiland, Lob und Dank, und jetzt geht's vorwärts. Jetzt geht's Schritt für Schritt, ein Sieg nach dem anderen. Soll ich dir sagen, was dann passiert, was der liebe Gott von dir will? Bitte sei nicht enttäuscht. Ich weiß, du könntest nach Hause gehen heute Morgen. Es geht von einer Niederlage zu der anderen. Und Gott will sehen, wie verarbeitest du Niederlagen, Pech und Pleiten und Pannen. Wie verarbeitest du das? Das ist, wenn Gott dich segnen soll, und er wird dich segnen, er hat vor, dich zu segnen, und wenn er dich heute es nicht schafft, ein bisschen an dir zu arbeiten, wird er morgen versuchen mit was anderem, mit Dornen oder mit steinigem Boden. Ja, er wird mit was anderem probieren. Wie gehst du mit diesen Dingen um? Mit dem Tag der Salbung, Geschwister, da fingen die Probleme an. Mit dem Tag der Salbung fingen die Probleme an. Plötzlich ist das König Saul, trachtet ihm nach dem Leben. Vorher war alles ordentlich so. Da konnte seine Harfe spielen, Gott loben und preisen in den höchsten Tönen. Und jetzt, da fliegt ein Speer nach dem anderen auf ihn zu. Muss fliehen, wird gejagt wie ein Kaninchen. Da sind die Dornen plötzlich. Da sind die Vögel, die plötzlich alles wegpicken. Ich dachte, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Aber was ist jetzt los mit mir? Etliches fiel auf dem Weg, das wurde zertreten. Gott hat doch zu mir geredet, Gott hat sich mir offenbart. Und was ist dabei rausgekommen? Leute haben sich lustig gemacht, mich ausgelacht, verspottet. Was sie sonst noch gemacht haben. Ich weiß, was das bedeutet, wenn Gott dich segnen soll. Weißt du, wir haben einen Heilungsgottesdienst mal in Heilbronn gehabt. Und ich habe nichts dabei gedacht. Und sie haben gesagt, Geschwister, lass uns alle unsere Hände hochheben und Gott loben und preisen. Dann schlage ich am nächsten Tag die Heilbronner Stimme auf. Pastor Matutis, er streckt aus seine Antennen zu Gott und denkt, da passiert ein Wunder. Und damals war noch die FDP, die sollte gewählt werden. Wenn sie dort beim Herrn Matutis wären, die würden 18% bekommen. Und dann haben sie folgendes Gebet dort gebetet. Das Gebet der Heilung wurde dann gesprochen in diesem Heilungsgottesdienst und wurde wortwörtlich abgedruckt. Eigentlich die Zeitung hat sich lustig gemacht darüber. Es ist schon schwer, in solchen Situationen Gott zu dienen. Aber du wirst in die Pfanne gehauen. Wenn Gott dich segnet, wirst du in die Pfanne gehauen. Und dann rief mich am Nachmittag eine Frau an und sagte, sind Sie der Pastor von der Gemeinde, die in der Zeitung stand heute? Habe ich gesagt, ja, um was geht's denn? Ich habe das Gebet nachgesprochen und Gott hat mich berührt. Und Gott benutzt sogar den Teufel, liebe Leute. Und die schwarze Presse, die negative Presse. Du glaubst gar nicht, wie Gott das Negative benutzt und das Positive draus macht. Freu dich nur. Ich verstehe den David sehr gut, sehr gut, sehr gut. Solange bei den Schafen war, oh, Halleluja, Halleluja. Und dann im nächsten schlägt er die Zeitung auf. Was ist los? Jetzt muss er rennen, wird gejagt. hat mit dem Neid und Eifersucht Sauls zu tun. Und da wird er konfrontiert damit. Er war rein und edel. Er hat nichts Böses in seinem Herzen gehabt. Aber er wurde böse behandelt. Und das lässt Gott zu. Du bist gesalbt. Und Gott traut dir was zu, dass du diese böse Behandlung verkraftest. Du hast die Narkose. Das spürst du sowieso nicht. Wenn du den Heiligen Geist hast, bist du unter Narkose. Da spürst du diese Dinge gar nicht. Wenn Gott einen gebrauchen will, zuerst einmal muss er die Furcht und die Angst und den Zweifel und die ganzen Gefühle wegnehmen. Wir sind so voller Gefühle belastet. Ah, das fühle ich das und das und jenes. Zuerst wirst du böse behandelt, aggressiv angegangen, übel ausgelacht. Da wirst du ganz mächtig gebeutelt. Bevor Gott dich segnet, wirst du ganz stark ungerecht behandelt. Und das ist hart zu ertragen, ungerecht behandelt zu werden. Wer zu etwas bringen will und soll, und wir sollen zu was bringen, wir sollen ja Frucht tragen, gute, schöne, angenehme Frucht zur Ehre Gottes, hundertfältig sogar, aber dann wirst du großen Schwierigkeiten ausgesetzt, großen, starken, mächtigen Schwierigkeiten. Das ist ein Teil unserer Ausbildung. Der Boden, steinige Weg, Dornen, dann 30%, 40%, naja. Nach der Salbung musste David sich in Acht nehmen, sehr in Acht nehmen. Weißt du, in dem Moment, wo du von Gott berufen wirst, musst du so auf dich aufpassen, dass nicht ein Pfeil auf dich zufliegt. Du lebst gefährlich. Saul will dich um jeden Preis töten. Er will dich beseitigen, dich umbringen. Und deshalb setzt er dir zu, gesundheitlich, finanziell, familiär, wirtschaftlich. Der will dich fix und fertig machen. Er will dich lähmen, blockieren. Plötzlich wird David gesucht, überall, sogar die Philister. Muss er zu den Philister, zu seinen Feinden fliehen? Jetzt muss er Bethlehem verlassen, sein Vaterhaus muss er verlassen, muss untertauchen, muss im Untergrund leben. Das ist Salbung, Leute, im Untergrund zu leben. Nur so bekommt man Wurzeln. Nur so geht man in die Tiefe. Nur so hält man sich an den Herrn. Aber wenn alles glatt geht, Halleluja, oh Gott ist so gut, preis dem Herrn, da geht's nicht lange gut. David muss sich verbergen, sich verstellen. Der geht sogar nach Gaza und verstellt sich, weil er denkt, ich werde doch eines Tages in die Hände Sauls fallen. Ich werde doch kapitulieren. Ich werde nicht durchhalten. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Das ist, wie man Wurzeln lässt. Am Ende seiner Kräfte. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Dann geht er nach Gaza und verstellt sich blöd. Schaum lässt er aus dem Maul fahren, aus dem Mund fahren und so weiter. Und dann kommt der Fürst da aus Gaza raus und sagt, was will denn dieser da? Ach, weißt du, der ist dem König Saul weggelaufen. Der König Saul ist böse auf ihn und. Er sagt, der Blöde haben wir genug bei uns. Der kann auch bei uns irgendwo noch untertauchen. Aber das muss vorstellen, jetzt muss er sogar zum Teil, sogar teilweise gegen Volk Israel kämpfen, weil die Philister gegen Israel gekämpft haben. Er geht zu den Feinden über. Das ist schon eine Sache. Du musst lernen, in die Tiefe zu gehen und keine Angst vor deinen Feinden haben und manchmal vielleicht auch so stehen, dass dir der Speichel aus dem Mund rausläuft. Ja. Gott lebt im Dunkeln, ist ein verborgener Gott. Und deshalb, wenn du Gott begegnen willst, musst du auch dich verstecken, im Untergrund gehen, in der unsichtbaren Welt. Also wo dich niemand mehr sieht, wo dich niemand mehr kennt, wo dich niemand mehr haben will, dort begegnest du Gott, Bruder, Schwester, in die Tiefe. Er ist ein unsichtbarer Gott. Und alle, die ihm dienen wollen, möchten, oder ja, die müssen sich immer unsichtbar machen. Wenn wir Kinder Gottes Gott dienen wollen, wir müssen uns unsichtbar machen. So ein Zurücknehmen, so im Hintergrund. Was es auch immer bedeutet, sich gar nicht so wichtig nehmen. Wenn wir Gott dienen, sollen wir, weißt du, das ist doch egal, die sollen, müssen nicht uns für voll nehmen. Weißt du, na, guck mal, studiert und was weiß ich, da musst du alle Titel vergessen. Wahre Christen sind immer Untergrundchristen, in die Wurzeln, in die Tiefe. Ohne den Wurzeln kannst du nicht leben. Da fressen dich die Vögel. Da wirst du zertreten. Du überlebst es nicht. Wahre Kinder Gottes sind verborgene Kinder, Menschen. Sie fallen gar nicht so groß auf. Man beachtet sie gar nicht so. Man nimmt sie gar nicht so ernst. Man hasst sie sogar. Jesus sagt, sie haben mich gehasst, sie werden auch euch hassen. Macht euch gar nichts draus. Man merkt erst am Schluss, du, da war auch ein Heiliger da irgendwie. Da war auch ein Gerechter hier. Da war auch ein Gesegneter hier. Erst am Schluss, wenn alles vorbei ist, da kommt die Frucht erst zum Tragen. Da wird die Frucht erst sichtbar. Und die Frucht ist immer am Schluss sichtbar, nicht am Anfang des Lebens. Deshalb sagt uns auch die Bibel, schaut nicht den Anfang an, schaut das Ende an. Weißt du, es reicht noch nicht aus, dass jetzt bin ich aufgegangen. Du brauchst Wurzeln, damit du weitergehst und nicht nur aufgehst. Wahre Kinder Gottes merkt man erst, und wahre Menschen, nicht nur Kinder Gottes, sondern andere auch, merkt man, wenn sie nicht mehr da sind. So, wenn Menschen, wenn jemand gestorben ist, verstehst du, dann merkt man, dass da eine Lücke ist. Da fehlt jemand. Wie wichtig die Person war. Am Anfang hat man sie gar nicht beachtet, gar nicht groß gesehen, aber als sie nicht mehr da oder er nicht mehr da ist, dann merkt man, was für eine Lücke diese Person zurückgelassen hat. Und das sind wahre Kinder Gottes, die dienen im Untergrund und im Hintergrund. Da lässt man Wurzeln. Seine Mitarbeiter, Gottes Mitarbeiter sind verborgene Arbeiter, die ziehen die Fäden, aber das merken die anderen gar nicht, wie die das machen. Die machen betend, von hinten her. Sie ziehen da die Seiten und so weiter. Und wir müssen diese Dinge alle durchmachen und wir müssen die Wurzeln ziehen, das, was unten ist, Mineralien und Spurenelemente, die ziehen sie nach oben und das bringen sie zur Spitze, zum Gipfel. Du hast große Probleme und es ist gut, dass du große Probleme hast. Danke Gott für deine Probleme. Was ist paradox, was ich hier predige? Lass uns die Probleme wegbeten. Nein, fang an, Gott für deine Probleme zu danken. Das sind die Wurzeln. Und je größer die Probleme waren, desto dicker werden die Wurzeln. Desto mehr transportieren sie. Auf allen Gebieten müssen Kinder Gottes Experten werden. In 1. Johannes Kapitel 2, Vers 13 und folgende Verse, da sagt Johannes, ich schreibe euch. Und hier sind verschiedene Reifegrade. Ich schreibe euch, Jünglinge. Ich schreibe euch, Kindlein. Ich schreibe euch, Väter. Das ist die letzte Stufe, Acker, wo es hundertfältig die Frucht nachher bringt. Die sind Väter. Und das braucht Zeit, bis man ein Vater wird. Man ist nicht Vater nach 9 Monaten. Nein, das braucht Reife. Hier geht es um verschiedene Stufen, verschiedene Zustände, verschiedene Erfahrungsstufen, verschiedene Lebensabschnitte. Man reift, Väter und Mütter in Christus. Ich schreibe euch, sagt Johannes, denn ihr kennt den, der von Anfang ist. Ich schreibe euch, junge Männer, denn ihr habt den Bösen überwunden. Du siehst also, es geht immer stückweise, den Bösen überwinden, den Teufel. Ich schreibe euch, Kinder, denn ihr kennt den Vater. Und ich schreibe euch, Väter, denn ihr kennt den, der von Anfang ist. Und ich habe euch, junge Männer, geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Ich schreibe euch. Also, das sind verschiedene Stufen. Jetzt kannst du dich selber fragen, auf welcher Stufe stehe ich? Bin ich ein Bambino? Bin ich ein Jüngling, Pionier, Unternehmergeist? Was bin ich? Gott will Frucht, dass wir tragen. Und dass wir mit dem Alter, dass wir unserem Alter gemäß die Frucht bringen. Kinder sollen Kinder sein. Jünglinge sollen Jünglinge sein. Väter sollen dann Väter sein. Und nicht immer Babys. Hier in Berlin, in einer charismatischen Gemeinde, gab es eine Vision. Kindersonntagsschulmitarbeiter waren dort und so weiter. Das waren also aus verschiedenen Gemeinden. Aber in dieser Gemeinde passierte die Prophetie. Dann sagte ich sehe eine ganze Saal, einen ganzen Raum voller Kinderwegen. Oh, Halleluja, voller Kinderwegen. Aber dann sagt die Person, die sie prophezeit und sagt, aber es ist sowas Merkwürdiges. Die Hände und Beine hängen aus dem Kinderwagen raus. Das sind große Erwachsene, aber immer noch im Kinderwagen. In einer charismatischen Gemeinde. Weißt du, was nützt es? Wir müssen aus dem Kinderwagen raus, aus dem Laufstall raus, aus dem Kindergarten raus, aus der Schule raus. Und wir müssen dann aufs Acker Gottes gehen und dort was zustande bringen. Gott wartet, dass wir Frucht bringen, dass wir Väter werden. Und da ist der Mensch erst reif, wenn er zeugungsfähig ist, wenn er andere Menschen zum Heiland führen kann, wenn er anderen Menschen dienen kann, wenn er anderen Menschen ein Segen sein kann, dann wird er erst reif. Deshalb, Sokrates einmal gesagt, oder muss gesagt haben, wann ist man ein Mann, das gilt für Frauen natürlich auch, nur umgekehrt. Der Mann muss ein Buch schreiben. 3 Sachen sind es gewesen. ein Buch schreiben, Baum pflanzen und einen Sohn zeugen. Also drei Sachen. Und das ist, was einen reifen Menschen ausmacht. Ein Zeugnis haben, etwas weiter sich verpflanzt und weiter etwas geschafft zu haben. Und solange du aber nur im Wohnzimmer sitzt, vor dem Fernseher oder sonst wo, passiert nichts. In der Wohnstube, da ist alles ruhig, so wie beim David auf der Weide. Och, die Schäflein springen, da ein bisschen da habe ich, da muss weg sowieso. Aber sonst auch spiele ich und musiziere ich. Da passiert nichts. Da bist du sicher und geborgen, da ist alles friedlich und alles angenehm. Mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl. Aber sobald du aufs Feld kommst, da kommt ein Löwe, da kommt ein Bär, alles was beim David passiert ist, und da muss er zupacken, da kommt der Riese Goliath. Sobald Gott die Führung in deinem Leben übernimmt, sage ich dir, und jetzt kann ich es fast schriftlich geben, bring mir ein paar Papier mit und schreib's auf, es geht durcheinander, drunter und drüber. Das passiert bei den Christen. Was erwartest du von Gott? Erwartest du, dass du alles glatt geht? Wie in Butter, wie geschmiert? Gott war mit David. Weißt du, Gott war mit David. Gott ist mit uns. Aber das heißt noch lange nicht, dass es mit uns alles glatt gehen muss. Problemlos alles ablaufen muss. Ohne Spannung. Das Interessante ist, Gott war mit David. Saul konnte ihn nicht erwischen. Selbst in der Höhle Adullam, da ist er in der letzten Stelle, er wäre niemals rausgekommen. Aber mit Gottes Hilfe und Gottes Gnade kommt er raus und schneidet beim Saul von seinem Mantel einen Zipfel ab. Und dann steht er draußen und sagt, hallo, ich bin's, Saul, den du suchst. Und Saul will sagen, greif ihn, erfasst ihn. Dann sagt er, warte mal, ich will dir zeigen, wem gehört der Zipfel hier? Das ist doch mein Mantel. Und du siehst, dann sagt er, David, du bist gerechter als ich. Ich war in deiner Hand, ich war ausgeliefert, aber du wolltest dich nicht an dem Gesalbten vergreifen. Du siehst also, er hätte den sofort erledigen können und er wäre König gewesen, hat ausrufen können, ich bin jetzt König, Saul existiert nicht mehr. Ich bin der Gesalbte. Nein, er hat Gott überlassen. Gott soll den aus der Welt schaffen. Und Gott soll ihn beseitigen. David hat nicht sein Schicksal in seine Hand genommen, sondern er hat sein Schicksal in Gottes Hand gelegt. Er hat nur den Zipfel behalten. Er wurde oft im letzten Augenblick, im letzten Moment gerettet. Immer wieder, gerade noch so davongekommen. Psalm 34, Vers 6. Als der Elende, das ist ja seine Geschichte, der arme Mann schrie, das ist er, hörte ihn Gott und er rettete ihn in seiner Not, in seinen Schwierigkeiten, in seinem Elend. Als der schrie, wie oft hat David geschrien, nicht mehr Psalmen gesungen. Weißt du, wenn du in Not bist, dann singst du keine Psalmen mehr, dann schreist du. Dann schreist du. Bisher ging es ihm gut und jetzt sieht er nur Schwierigkeit, 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 Not und Sturm und was weiß ich, schwierige Umstände. Eine Träne nach der anderen, als der Elende schrie, hat der Herr ihn gerettet. Und da erlebte Wunder und da geht wieder ein paar Zentimeter die Wurzel tiefer. Wieder eine neue Tiefenerfahrung. Weißt du, der Mensch ist schon in der Höhe ganz hoch oben gewesen, auf dem Mond sogar. Aber der Mensch ist noch nicht in den tiefsten Tiefen gekommen. Und wenn es sind schon ein paar Mal im Marianengraben welche unten gewesen, das sind 11.000 Meter Tiefe. So, aber die Tiefen sind immer noch unerforscht, auch geistlich. Die Tiefen sind immer noch unerforscht. Es sind weiße Flecken und auch geistlich. Aber Sorge über Sorge, Kampf über Kampf. Unrecht über Unrecht. Und es geht in die Tiefe, tiefer, 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 tiefer. Nicht höher, höher, höher. Da denke ich manchmal zu, wenn ich das Leben Sauls oder Josefs oder Moses, ach, Jeremias, kannst alle Heiligen da mal durchnehmen. Weißt du, das ist ein Leben des Zerbruchs. Und ich sage, mein Gott, was müssen deine Heiligen alle so durchmachen, ertragen, erdulden, bis sie die Frucht bringen, die dir gefällt. 1. Samuel 20, Vers 3. David sagte zu Jonathan, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, da ist nur ein Schritt zwischen Leben und Tod, zwischen mir und dem Tod. Nur ein Schritt. Und du lebst immer am Rande des Abgrunds. Er wusste, ich habe nicht so viel Zeit. Und ich habe nicht so viel Zeit, mich jetzt um die Verheißungen Gottes zu kümmern, um Israel zu kümmern, Tempel bauen zu kümmern und so weiter. Ich muss jetzt um mein Überleben kämpfen. Kinder Gottes, Das ist, was uns angesagt ist. Du musst um dein Überleben kämpfen. Und Gott kann nicht die Leute gebrauchen, die nur das Wasser mit dem Mund einfach sich ins Wasser stürzen, wie beim Gideon, und das Wasser schlürfen. Nein, die müssen ganz anders das Wasser in der Hand nehmen und Feind angucken und das Wasser lecken. Das ist ein Problem. Du musst also mit der Kelle und dem Schwert arbeiten, das Haus Gottes bauen können, wie Nehemia in der Bibel, die Stadt Jerusalem. So, er lebte nur jetzt für das Überleben. Er war zuerst mal König des Augenblicks, seiner Nöte, seiner Situation, seiner Schwierigkeiten, seiner Kämpfe. Da war er Herr. Wie es nachher morgen weitergeht, das weiß ich noch nicht. Aber er wusste, mit Gott wird es weitergehen. Er wusste, ich habe jetzt den Augenblick im Griff. Und das ist, was Gott will von diesem vielfältigen Acker, dass du jeden Augenblick im Griff hast. Dass du, wenn es auf den Weg fällt, dass es nicht zertreten wird, dass es vielleicht auf dem steinigen Feld, dass es doch noch Wurzeln schlägt, dass doch noch eine Gotteserfahrung bleibt, dass es, wenn es unter Dornen fällt, dass es doch nicht erstickt wird. Vielleicht überleben wir es doch noch, vielleicht schaffe ich es doch noch. Im letzten Moment, und das ist, im letzten Moment passiert immer noch beim David etwas Merkwürdiges, wie er dann aus der ganzen Geschichte so, der ganzen Misere rauskommt. Er weiß, Gott ist mit mir, ich bin gesalbt, ich bin gesegnet, aber ich muss 5 Frontenkrieg führen. Vor mir, hinter mir, neben mir, über mir, unter mir. Die Erfüllung ist anders, als er sich damals vorgestellt hat. Jetzt werde ich gesalbt und jetzt werde ich mit offenen Armen empfangen. Alle heißen mich willkommen, rollen den roten Teppich aus. Von wegen, da wird der schwarze Teppich ausgerollt, anstatt der rote Teppich. Du bekommst, was er dir versprochen hat, wenn du Wurzeln lässt. Da kommt das, das wird kommen. Wenn du genug Saft hast, genug Pep, würde der Berliner sagen, dann wird es kommen. Gott arbeitet immer an deinem Wurzelwerk. Und das ist Heiligung. Das ist das Wurzelwerk. Daran arbeitet Gott. Wurzelbehandlung macht er. Ist manchmal beim Zahnarzt sehr schmerzlich. Aber Gott macht Wurzelbehandlung. Er will was retten in deinem Leben. Dich hinüber retten. Wenn du in Gott gepflanzt bist, wird Gott sich in deinem Leben Stück für Stück durchsetzen. Heute wenig, bisschen. Du gehst nach Hause und du sagst, Mensch, ich habe jetzt begriffen, ich brauche Wurzeln. Ich brauche Wurzeln. Und zwar gute Wurzeln. Meine Wurzeln müssen sich ausbreiten. Meine Wurzeln müssen in die Tiefe gehen. Achte auf dein geistliches Wurzelwerk und nicht so sehr auf dein äußeren Wachstum. Nein, wie bist du in deinem Wurzelwerk? Sei ein Tiefwurzler. Es gibt Palmen in der Wüste, die bis 70 Meter tiefe Wurzeln haben. Du, die haben schon was gegraben, 70 Meter Tiefe. Bis sie ans Grundwasser gestoßen sind. Und dann können sie grünen. Und dann, wenn Stürme kommen, die biegen sich fast bis zur Erde, so eine Palme. Aber wenn der Sturm vorbei ist, stehen sie wieder gerade. Und der Gerechte ist wie ein Palmbaum. Es geht um den Glaubensabschluss in unserem Leben, dass wir Frucht bringen. Und das ist mir eine Last, ein Anliegen. Wir werden alle von dieser Welt gehen müssen. Was nehmen wir mit? Was nimmst du mit? Was hast du gesammelt? Was ist in deinem Leben übrig geblieben? Wir mögen viel wissen, viel gehört haben, viel gesehen haben, viel erlebt haben, aber wie ist unser verborgenes Leben, unser Wurzelwerk? Ohne Wurzel, so Schnittblume ist ganz schnell abgeschnitten und die blüht jetzt noch. Man kann sie künstlich noch am Leben halten, aber wie lange? Und viele Christen werden künstlich am Leben gehalten. Eine wunderbaren Schnittblumen sind es. Aber dann sind sie Trockenblumen vielleicht. So, ohne Wurzelwerk existieren wir nur eine kurze Zeit. Unsere Energie ist schnell verbraucht. Und so geht es vielen Menschen nach ihrer Bekehrung. Der Glaube hat keine Wurzeln und dann ist alles schon verflogen. Wie gewonnen, so zerronnen. Wer kein Wurzelwerk hat, der landet nach kurzer Zeit in Enttäuschung, in Bitterkeit, in Hass, in Zynismus, in der Psychiatrie womöglich auch noch, bei den Esoterikern. Wer kein Wurzelwerk hat. Aber Wurzelwerk kannst du nur lassen, wenn du an einem Platz konstant und kontinuierlich bist. Wenn du jede Woche verpflanzt wirst und woanders dich entwickelst und gedeihst, denkst du jetzt, hier ist schöner. Vergiss es. Der Boden ist überall der gleiche. vom lieben Gott geschaffen und gemacht. Du musst jetzt nur Wurzeln lassen. Nur Wurzeln lassen. Oder der andere wird schnell erstickt durch die Sorgen und Mühe und Arbeit. Der Same fällt auf das Steinige, haben wir gehört. Der steinige Boden, das ist das harte Herz, das unveränderte Herz. Das Herz muss verändert werden. Und wenn Gott nicht an unser Herz rangekommen ist, noch keine Herzbehandlung gemacht hat, dann werden wir nie durchbrechen, wie wir sollten. Kein Wurzelwerk. Deshalb, der Boden muss untersucht werden. Wie ist dein Boden? Ist er schon gelockert, umgegraben? Und dann fällt das Samenkorn, ob es jetzt Senfkorn ist oder was für Korn auch das ist, hinein. Viele Christen erwarten nur schnelle Segnungen. Ganz schnell. Eigentlich sollte schon gestern die Segnung da gewesen sein. So, aber was Gott will, ist Wachstum, innerer Wachstum, unsichtbarer Wachstum, Wurzelwachstum. Viele erwarten Heilungen, Prophezeiungen, Ermutigungen, Motivation und Inspiration, Wohlstand und was weiß ich, was noch alles. Aber sie gehen nicht in die Tiefe. Erwarten kannst du viel. Aber wie ist es mit dem Wurzelwerk? Wie viel Saft ist da drin? Und Wurzeln sind es, was die Kraft transportieren. Wurzeln sind es. Und wenn die Wurzeln nicht da sind, dann gibt es nach kurzer Zeit einen Kollaps. Weißt du, ein Samenkorn kann eine Weile aus sich selbst leben. So viel Energie hat es, dass vielleicht für 3-4 Tage oder 3 Wochen vielleicht auch existieren kann. Aber dann ist verbraucht. Dann brauchst du wieder was Frisches. Und so verfallen deshalb viele in Depression und Enttäuschung. Das erlebe ich immer wieder in der Seelsorge. Weißt du, wir haben gedacht, wir haben geglaubt, so wie die Emmaus-Jünger. Wir haben gehofft, er würde Israel erlösen. Von wegen, ist nichts passiert. Genau das Gegenteil ist eingetreten. Der Boden ist steinig. Viele lassen Gott nicht durch, sind hart. Und Gott sagt, da will ich durch. Jetzt hast du mir dein Wohnzimmer schon zur Verfügung gestellt und dein Flur und so weiter. Jetzt will ich mal in die Küche zu dir. Jetzt will ich auf deinem Dachboden. Jetzt will ich in deinen Keller. Und so weiter. Und er will immer wieder, macht immer wieder und sagt, du, wann gehen wir in den Keller runter? Und da hast du immer, weißt du, wann passiert die Entrümpelung? Gott will uns entrümpeln und immer wieder. Jetzt hat er schon alles andere sauber gemacht, in Ordnung gebracht und gereinigt und geputzt. Aber dann, wann gehen wir in den Keller runter? Oder auf dem Dachboden? Oder in der Rumpelkammer? Und wir haben immer so viele faule Ausreden. So viele faule Ausreden. Der Boden ist steinig. Wir lieben das Alte. Den alten Besen, den alten Schrupper. Und das soll ich weggeben? Das soll ich jetzt aufgeben? Nein, Gott will uns was Neues schenken und was Neues geben, aber wir müssen bereit sein, das Alte zuerst mal rauszuschmeißen. Wir wollen gesund werden, aber wir geben nicht auf. Das Rauchen, Saufen, Fressen, Neid, Hass, Eifersucht, Zank, Zwietracht. Wir geben die Dinge nicht auf, weil das ist so interessant. Stell dir mal vor, wenn ich mich mit niemandem streiten kann, wird es langweilig. Wenn ich mit niemandem diskutieren kann, und auf niemand böse sein kann, was soll ich dann den ganzen Tag machen? Ja, ich muss ja irgendwie ein Feindbild haben. Ich muss ein Feindbild haben. Und der Teufel sorgt, dass du immer wieder ein Feindbild irgendwo hast. Aber wir müssen alle diese Feindbilder loslassen. Wir erwarten alles von Gott, aber Gott darf nichts von uns erwarten oder verlangen. Gott soll uns dienen, aber wenn er sagt, du, ich möchte, dass du mir auch dienst, oh Herr, das ist mir zu viel. Dann gehst du traurig davon wie der reiche Jüngling. Gott soll unsere Finanzen segnen. Aber dann sagt er, mein Freund, wie sieht es mit dem Zehnten aus? Oh Gott, ich habe so wenig, Hartz IV nur oder Rente oder nur ganz geringes Einkommen. Ich kann mir das nicht leisten. Niemand kann es sich leisten, Gott zu dienen. Aber wenn wir anfangen, wir werden merken, wie das funktioniert. Gott will mit uns reden und mit uns mitreden bei unseren Einnahmen und Ausgaben, bei unserem Lebensstil, bei unseren Gewohnheiten. Er soll was verändern. Weißt du, und gerade wenn wir anfangen zu geben, da muss ich muss haushalten. Plötzlich sind 10 Euro 10 Euro. Der Boden ist steinig, ist hart. Aber Gott will Mitspracherecht in unserem Leben. Wo Gott nichts zu sagen hat, können wir tun, was wir wollen. Es wird nichts passieren. Deshalb Wurzeln in die Tiefe. Wer keine Wurzel hat, den fressen die Vögel. Da kommt so ein Sektierer vorbei, Jehovas Zeugen, oder da hat jemand auf der Straße, lächelt an und sagt, oh, der Heilige Geist ist hier. Ja, das passiert hier ständig. Welche Spinne aus irgendwelchen Kreisen, verstehst, oh, ich bin so erfüllt. Bist du auch erfüllt? Ja, und dann bist du begeistert und sagst, guck mal, wie lieb die Schwester ist, wie süß die Schwester ist. Es geht nicht darum, wie süß einer aussieht. Manchmal, weißt du, wenn du viel mit dem Herrn gehst und kämpfst und arbeitest, dann sind schon überall Runzeln und da kannst du nicht mehr so lächeln und lifting und was weiß ich alles. Da bist du mitgenommen. Aber wir werden im Himmel einen neuen Körper haben. Das Irdische ist zeitlich, ist vergänglich. Vergiss das. Die Vögel fressen das. Und die sind auf der Straße. Weißt du, da stehen sie, die Wachturmleute. Oder die Mormonen. Oder die Neuapostolische. Da stehen sie. Ich habe nichts gegen die Leute. Die können machen, was sie wollen. Das ist ja ihr Sach. Und dann schimpfen wir und regen uns auf. Ja, die Moslems kaufen unsere Kirchen auf. Ja, weil die Christen nicht mehr in die Kirche gehen. Das ist das Problem. Weil die Christen die Gemeinde nicht mehr lieben. Die sitzen lieber zu Hause und gaffen. Und hier beginnt der Abfall. Die Vögel fressen auf. Kommt Zusammenbruch, kommt die Krise, kommt der Verlust. Und das ist schon vorprogrammiert. Wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht Wurzel schlagen, dann kommen die Kraniche vorbei. Wie hier bei uns in Deutschland, Brandenburg. Und die picken und die ganze Aussaat ist aufgefressen. Das ist natürlich wunderbar. Es spielt keine Rolle, wie gut der Same war. Der Same ist gut, Wort Gottes ist gut. Selbst wenn es in Schwachheit verkündigt wird, es wirkt, es kommt nicht leer zurück. Aber unsere unrealistischen Erwartungen. Viele denken gar nicht daran, dass Gott auch was von uns will. Weißt du, die meisten Leute heutzutage in unserer Gesellschaft sind selbstzentriert, auf sich fixiert. Narzissten. Weißt du, nur ich, mein und mir. Unser Weg zur Vollendung ist der vierfältige Acker. Gott lässt es, aber Gott erlaubt es dann, dass du an deinem Ich scheiterst. Zerbrichst, dass die Vögel plötzlich dich wegschnappen und du ganz woanders landest. Sie picken dich weg vom Boden oder die Dornen ersticken oder was auch immer passiert. Weißt du, Gott arbeitet. Nächstes Mal redet er wieder. Und nächstes Mal wird er wieder dich da schön durchschütteln. Und du sagst, oh Herr, heute an dieser Gelegenheit, bei der Krankheit, bei dem Scheitern, Herr, wenn ich nochmals durchkomme bei dieser Operation, wenn ich das noch überlebe, Herr. Und dann redet Gott zu dir, aber 3 Wochen später ist alles vergessen. Mir tut der Heiland sehr leid manchmal, ehrlich gesagt. Jesus sagt zu seinen Jüngern auch, und der Herr Jesus versteht die Menschen, hat seinen Jüngern gesagt, oh ihr Kleingläubigen, wie lange muss ich euch ertragen? Die waren auch nicht besser, so wie wir Menschen auch sind. Und das Interessante ist dabei, obwohl der Heiland wusste, sie werden ihm alle weglaufen, sie werden ihn alle verraten. Weißt du, was der Heiland noch in letzter Minute macht? Er wäscht ihnen die Füße. Ich habe mir gedacht, vielleicht damit sie schneller laufen können. Warum wäscht der Heiland im letzten Moment den Jüngern noch die Füße? Das war das Letzte. Denn er wusste ja, sie werden alle mich verlassen, sie werden alle mir weglaufen. Aber der Herr Jesus wusste, egal, nächstes Mal hole ich sie wieder ein. Wenn ihre Füße gewaschen sind, ich hole sie ein. Erwarte es nicht, dass es bei dir und bei mir und bei uns, bei deinen Geschwistern und Freunden und deine Mitbrüder und Mitschwestern sofort alles auf Anhieb mit dem Urknall gelingt. Es geht nicht so schnell, meine lieben Leute. Es geht nicht auf Anhieb. Wer beharrt bis zum Schluss, der wird das alles ererben. Durchhalten. Dass du das, was du hast, nicht verlierst. Deshalb heißt es in der Bibel, halte deine Krone, dass niemand deine Krone raube. Halte sie fest. Viele Bekehrten leben von Illusionen, falschen Vorstellungen. Ich selbst war so ein Dummkopf. Tut mir leid. Weißt du, mir hat man im Gottesdienst gesagt, Bruder Matthäus, jetzt bist du Kind Gottes. Es ist wunderbar. Es geht herrlich mit dem Heiland. Nach 3 Wochen habe ich gemerkt, meine liebe Zeit. Entweder habe ich nichts begriffen, nichts verstanden, oder ich habe keine Ahnung. Also, oder lügen die anderen? Also ich habe alle möglichen Gedanken mir selber gemacht. Also bei mir ist genau das Gegenteil der Fall. Nicht von dem, was sie da gesagt haben. Es ist, du hast Sieg, du wirst überwinden und. Ich habe gemerkt, wie ich kämpfen muss, wie ich mich anstrengen muss, wie ich mich hingeben muss, wie ich beten muss. Und manchmal hat es auch nichts genützt. Da musste ich warten, bis Gottes Stunde gekommen ist. Wir müssen eines wissen, wir haben eine Bestimmung in unserem Leben. Und diese Bestimmung ist Frucht tragen. Wir müssen Frucht tragen, das ist unsere Bestimmung. Und solange wir diese Bestimmung nicht kennen, werden wir immer wieder an uns verzweifeln. Der Herr kommt zum Durchbruch. Eines Tages ist der Boden hundertfältig, so umgeackert und so umgewühlt und so umgegraben. Und meistens unter der Straße, da ist ganz guter Boden. Wenn der ganze Schutt mal weggeräumt worden ist, da ist ein ganz guter Boden. Brandherde. Das gibt guten Boden. Wenn das alles verbrannt ist und dann wächst wieder was, dann kommt wieder saftiges Gras hervor. Deshalb gib dich nicht auf. Ich, elender Mensch, hat einer gebetet in der Bibel, Römer 7. Ich, elender Mensch. Paulus wusste, wie er zu kämpfen hat. Er wusste, nach dem Reich Gottes zu trachten, das ist kein Spaziergang. Das ist nicht, dass man so aus dem Ärmel schnell schüttelt. Da gibt es Missverständnisse. Da wird es steil, die Berge werden immer höher. Je näher du dem Himmel kommst, desto dünner ist die Luft. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast mal, so im Gebirge. Lachst die anderen aus, aber dir selber geht auch die Luft aus. Und wunderst dich, was ist da los? Wurzeln lassen wir und gehen in die Tiefe, wenn wir Enttäuschungen verarbeiten und mit den Enttäuschungen fertig werden, mit dem Frust, die Missverständnisse aufarbeiten. Begrab alle diese falschen Vorstellungen, die falschen Erwartungen, was du so vom Fleisch her wartest. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen? Gott wird dich erlösen. Warte auf Gottes Stunde. Und Gott erlaubt, dass du nicht anerkannt wirst. Deshalb durchleidest du, durchlebst, durch viel Trübsal musst du gehen, dass du einfach erfährst, ich muss viel mehr beten. Viel mehr Gott suchen, viel mehr mich an Gott halten. Nicht am Priester und nicht am Seelsorger und nicht am Pastor und nicht am Evangelisten und nicht am Heiler und an der Gemeinde. Ich muss mich viel mehr an Jesus halten. Da merkst du es. Ich muss, sonst komme ich nicht durch. Mehr am Heiligen Geist, mehr an sein Wort. Und immer wieder versuchen und immer wieder einen Anlauf machen. Immer wieder vom Neuen. Also du sagst ja, das ist ja kindisch. Die großen Sportler, guck mal, wenn ich manchmal sehe, Hochstabspringer, die springen 5 Meter hoch. So hoch kann ich gar nicht mal gucken. Aber weißt du, die trainieren und die trainieren und die Latte, die setzen die Latte jedes Mal höher und höher. Und das ist Training. Wir sind hier auf dieser Welt zum Training. Und vielleicht, dass du vielleicht mal ein Meter, viele von uns können nicht mal 1 Meter hochspringen und überschlagen sich. Und schon 5 Meter hoch springt er da mit seinem Hochstab. Die Schwierigkeiten müssen überwunden werden. Und dann ein Experiment nach dem anderen. Edison, als er Kautschuk erfand, was glaubst du, wie viele Experimente der gemacht hat, dieser gute Mann? 17.000 Experimente, bis er endlich mal Kautschuk entdeckt hat. Deine Winterreifen und Sommerreifen und alles, was so mit Gummi ist und Kautschuk. 17.000 Experimente. Viele geben schon beim 2. Experiment auf. 3. vielleicht noch. Wenn sie geistlich sind, machen sie 5 Experimente. Aber dann ist es aus. Schluss der Gefühle. Aber 17.000. Gib dich nicht auf. Wenn Trübsal kommt und Anfechtung kommt und dergleichen. Mach weiter. Erwarte nichts Besonderes. Und je weniger du erwartest, desto mehr kommt. Und ich werde nie vergessen, mein Lehrer hat in der Schule gesagt, irgendwann, der war so ein alter Fuchs, war im Krieg, der hat nur gerne vom Krieg gesprochen, aber dann hat er in der Schule auch immer wieder mal so Lebensweisheiten vermittelt und er sagt, Kinder, erwartet gar nichts, ganz tief eure Erwartung ansetzen und wenn es mehr kommt, seid ihr happy, seid ihr glücklich, seid ihr dankbar, jubelt und jaucht, wenn es mehr kommt. Weißt du, wir erwarten so viel, unsere Augen sind größer als unser Mund. Wir erwarten so viel. Orientier dich nach den Bedürfnissen, was da ist, was Gott gibt. Gott erlaubt, dass die Vögel mal wegbicken. Jetzt habe ich doch so ein tolles Wort gehört. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Warte auf die Gottesstunde, auf die Zeit der Erfüllung. Geh nicht nach jedem Eindruck. Lass die Eindrücke manchmal fallen. Vergiss es. Auch, ich kenne Leute, weißt du, früher, man konnte Pfingstler sehen, die waren mit Notizzettel immer da. Wenn irgendwo Prophetie war, schnell aufschreiben. Dann die Charismatiker kamen mit dem Mikrofon und Diktiergerät. Wenn eine Prophetie war, schnell aufnehmen, was da geweissagt wurde. Aber weißt du, was schon alles für mich geweissagt und über mich geweissagt wurde. Mei, ich wäre schon Herrgott. Fehlt nicht für viel. Was du alles machst und wo du alles hingehst. Aber ich habe eines gemerkt. Ich muss mit beiden Beinen in dieser Welt stehen und ich muss arbeiten und ich muss kämpfen und ich muss den guten Kampf des Glaubens kämpfen, den Lauf vollenden. Und ich muss wissen, eines, das Leben geht eines Tages vorbei. Was habe ich für die Ewigkeit geschafft? Und ich bin drüber übergegangen, für die Ewigkeit zu leben und nicht mehr für die Zeit. Alles andere vergeht. Deine ganzen Sternstunden, wie viele Sternstunden habe ich schon in meinem Leben gehabt? Großveranstaltungen, gesegnete Veranstaltungen, großartige Versammlungen. Ja, aber was ist das? Was kann ich mir davon kaufen? Gar nichts. Das geht alles vorbei. Wie viele Leute habe ich schon getauft? Wie viele Leute habe ich getraut? Wie viele Leute habe ich schon gesegnet? Alles geht vorbei. Und wir müssen alles loslassen. Was passiert, wenn der Herr sucht und sagt, wo ist deine Frucht, Matutis? Er sucht meine Frucht, nicht deine Frucht, nicht unsere Frucht, deine Frucht. Ja, schon 30-fach, 40-fach, 60-fach, 90-fach. Aber der Herr sagt, ich bin immer noch nicht zufrieden mit dir. Ich werde nochmals umgraben, nochmals düngen und nochmals dich bearbeiten und du wirst 100-fach Frucht tragen. Gott sucht Frucht. Und Jesus erklärt dieses Gleichnis von diesem vierfältigen Acker den Jüngern extra. Er versucht extra zu erklären und sagt, guck mal, das ist das Bild für alle Gläubigen. Alle müssen diesen Weg gehen. Abraham, Jakob, Isaac, seine Söhne, alle mussten diesen Weg gehen. Hiob, stell dir mal vor, was der Hiob alles erlebt hat und alles durchgemacht hat. Aber am Schluss hat er doppelt den Segen. Er ist doppelt gesegnet. Ein Jakob, er musste Betrug über sich ergehen lassen, er musste selbst ein Betrüger werden. Und was ist dann aus seinem Leben rausgekommen? Gott hat ihn mächtig gesegnet, trotzdem. Er musste beim Labern lernen, all das abarbeiten. Und dann Gott hat mir Frieden geschenkt, großen Frieden. Es kam die Zeit, wo er dann vor Gott kapituliert, ich lass dich nicht, du segnest mich dann. Und dann kommt eine ganz neue Lebensphase in seinem Leben. Und so gehen wir von Lebensphase zu Lebensphase. Und vielleicht bist du heute irgendwo an einer Schnittstelle in deinem Leben, zu einer neuen Lebensphase. Was glaubst du, wohin die Reise geht, wenn du Ägypten verlässt? Nicht in den Himmel und nicht nach Kanaan. Weißt du, wo die Reise geht? In die Wüste. Sorry, aber das ist, was erwartest du von Gott? Schlaraffenland, Wunderland, Traumland? Erwarte die Wüste. Und der Gott, der dich da rausgeführt hat aus Ägypten, an der Gott wird dich auch durch die Wüste begleiten. Und da tauchen plötzlich Probleme auf. Kein Brot, kein Wasser, kein Fleisch, all das ist gar nicht mehr da. Und was war das Problem? War das Problem Pharao? Nein. War das Problem Wüste? Nein. War das Problem die Hitze? Nein. War das Problem die Riesen? Nein. War der Mangel das Problem? Was war das Problem? War Gott das Problem womöglich den Israeliten dort in der Wüste? Nein. Jedes Mal war ihr Kleinglaube ihr Problem. Oh, ihr Kleingläubigen, habt ihr nicht die Wunder gesehen, was der Herr in Ägypten tat? Habt ihr nicht die Wunder gesehen, was er in der Wüste tat? Habt ihr nicht die Wunder gesehen, was er in Jericho tat? Und ihr seid immer noch so kleinkariert. Schau das Ende an. Begreife deine Bestimmung. Du bist bestimmt, um Frucht zu bringen. Und erwarte, dass irgendwann heute, morgen, übermorgen, nächstes Jahr, in 10 Jahren Frucht in deinem Leben entsteht. Wir müssen manchmal unsere Dinge im Leben verändern und loslassen und aufgeben, um das Ziel zu erreichen. Wir sind noch nicht im Zielbahnhof angekommen. Wir sind noch immer unterwegs als Kinder Gottes. Die Vögel sind da. Und ich sage dir, ihr habt noch nicht Amen gesagt, da sind schon eine ganze Schwarm, Schare, Spatzen da oder welche Sorte auch immer, die picken alles ganz weg, Raben kommen, die warten nur auf dich. Gedanken, hast du heute wieder mal gehört, was er da erzählt hat? Das sind dann alle deine Träume, deine Visionen, deine Gesichter, deine Offenbarungen weg. Unser Herz muss der vielfältige Acker werden, dass es 30, 60, 100-fältig Frucht trägt. Das ist ein langer Prozess. Und deshalb, wir sind nicht auf einen Tag angelegt. Gott hat die Welt nicht an einem Tag geschaffen. 7 Tage hat er dafür verwendet. Und Gott hat dein Leben auf eine lange Zeit, eine lange Periode angelegt. Nicht mit der Geburt beginnst du zu leben. Nein, du lebst ein Leben lang. Und du kämpfst ein Leben lang, bis zum Schluss. Und meistens am Schluss, da kämpfst du wie verrückt. Da kämpfst du gegen die Krankheitsgeister, da kämpfst du gegen Armut, da kämpfst du gegen Verzweiflung, da kämpfst du gegen Einsamkeit. Ich weiß gar nicht, gegen was du noch kämpfst. Dann hast du keine Zähne mehr, siehst nichts mehr, hörst nichts mehr, die Haare gehen aus. Du kämpfst gegen den ganzen äußeren Menschen. Und das nicht in der Jugend, da wächst es noch, aber im Alter. Die Bibel sagt, es kommt die Zeit, kommen die Jahre, die dir nicht mehr gefallen. Da singst du nicht mehr Halleluja, wie groß ist mein Gott. Weißt du, oh, ich bin dankbar, wenn ich aufstehen darf. Ich bin dankbar, wenn ich zur Versammlung gehen darf. Weißt du, und dann merkst du plötzlich, Mensch, wäre ich früher bloß öfters in die Versammlung gegangen. Ich habe in Stuttgart eine liebe Schwester gehabt und der Pastor, der hat den Leuten eingeschärft, Leute, lernen Bibelverse auswendig. Der kam noch aus der Hitlerzeit, also Verfolgungszeit und so weiter, und hat die Leute so eingeschärft, Leute, lernen Bibelverse. Und die Schwester hat es wirklich geglaubt und ernst genommen und Bibelverse gelernt. Und wenn ich den, sie ist so 90, 94 Jahre alt geworden, und wenn ich den dann besucht habe, habe ich gesagt, so Schwester, Schwester sowieso, ich lese dir Psalm sowieso, ich habe den ersten Satz vorgelesen, dann sagte Bruder, mach du das, sei still. Und die hat mir den ganzen Psalm runtergeleiert. Und dann sagte ich, bin so dankbar, ich kann jetzt nicht mehr lesen, aber wenn ich im Bett liege, ich sage mir die Psalmen rauf und runter. Rauf und runter. Deshalb, du kannst nicht genug lernen in der Jugend. Du kannst nicht genug lernen in der freien Zeit, wo alles noch möglich ist, wo alles offen ist, wo dein Gedächtnis noch funktioniert. Aber dann, wo dein Gedächtnis nicht mehr funktioniert, dann hast du Reserve. Und das ist, was die Bibel sagt, der Bräutigam verzog. Und dann um Mitternacht war ein Geschrei, der Bräutigam kommt. Und dann die Klugen hatten Öl in ihrer Lampe, die kannten ihre Bibelverse. Da musste nur der Anfang gesagt werden, da musste jemand ein Wort erwähnen. Und schon hat sie das Wort, sie hat vor allem Psalmen auswendig gelernt. Unsere Betty war ja auch so eine Spezialistin. Die konnte auch die ganzen Bibelverse und so einfach aufsagen. Und das ist etwas Schönes, wenn man bis im hohen Alter Wort Gottes hat. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Das trägt Frucht. Auch wenn der Kopf brummt. Aber du hast das Wort Gottes. Er sandte sein Wort und heilte unser Gebrechen. Dann hast du für jede Wunde, für jede Krankheit, für jeden Stich, für jeden Angriff ein passendes Bibelwort. Du bist eine wandernde Konkordanz. Und das brauchst du. Das brauchst du im Kampf gegen Satan. Und ich glaube es nicht so, aber ich sage es, vielleicht kommt auch bei uns die Zeit, dass uns die Bibeln weggenommen werden, dass wir keinen Zugang zum Wort Gottes haben. Du darfst alles, bloß die Bibel nicht. Da im Berliner Bezirk, die wollen sogar Weihnachten abschaffen. Wird kein Weihnachtsfest geben. Verstehst du das? Und schon so fängt es an. Da wird Weihnachten abgeschafft, wird Ostern abgeschafft, wird Pfingsten abgeschafft, da wird Gottesdienst abgeschafft, da wird alles abgeschafft und nur das Heidentum darf. Aber wie schön es ist, wenn du das Wort Gottes hast. Wir sollen das Wort Gottes im Herzen haben. Nicht nur im Kopf und nicht nur im Nachttisch, im Herzen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und wie wird ein Jüngling seinen Weg gehen, wenn er sich hält an Wort Gottes? Psalm 119. So, ist ein langer Prozess. Auf 70 Jahre angelegt. Du hast noch was zu tun. Wir alle noch miteinander. Wir sind noch nicht. Paulus sagt nicht, dass ich ergriffen hätte. Ich bin ergriffen. Bist du heute Morgen ergriffen von der Liebe Gottes, Macht Gottes, von der Herrlichkeit Gottes? Dann lass dich weiterziehen. Nächste Etappe, nächste Phase, nächster Schritt. Damit dein Lebenshaus endlich mal fertig ist. Und damit du wohnen kannst da drin, in dieser Hütte. Lass uns aufstehen und Gott preisen und anbeten. Und dass wir nicht falsche Erwartungen haben, sondern die echten, wahren Erwartungen, die seligen Erwartungen. Jesus ist mein, seliges Rühmen, seliges Preisen, seliges Leben, seliges Denken, seliges Handeln. Jesus ist mein. Halleluja. Jesus werde mehr und mehr mein Eigentum, mein Alles. Ich möchte dich haben und nur dich und sonst niemand, Herr Jesus. Segne meine Geschwister, die dein Wort gehört haben. Und Herr, wenn irgendwo jemand entmutigt ist, mit mir klappt's nicht. Oh Herr, ich möchte dich um Gnade bitten. Hilf, dass diese Person versteht, ihr sind die Füße gewaschen, damit sie den Weg zu Ende gehen kann. Halleluja. Und damit du ihnen nachgehen kannst, damit du die Spur findest, wo da die Heiligen hingegangen sind, deren Füße gewaschen worden sind, die Spuren zurückgelassen haben. Herr, du wirst diese verfolgen. Danke, Herr, dass du auch an unseren Füßen arbeitest und unsere Füße heute Morgen segnest. Halleluja, damit wir den Weg Gottes gehen. Amen.